Hallo und herzlich willkommen zur Folge 229 der Apfelnerds.
Guten Abend.
Na?
Diese Woche mit Daniel und
Thorsten.
Und ohne Sascha.
Der Sascha fehlt heute leider noch.
Ja, wir mussten ihn, er musste uns leider nochmal vertrösten. Ist ihm noch privat was dazwischen gekommen. Naja gut, ist halt eben direkt nach dem Urlaub. War jetzt sein erster Tag. Es sei ihm verziehen. Er war untröstlich, aber hat leider dann irgendwie jetzt nicht mehr funktioniert. In dem Sinne werdet ihr ihn nächste Woche wieder hören. Und wir zwei wuppen dann diese Woche nochmal zusammen. Sehr gut. Ja, hat es irgendwas Berichtenswertes gegeben diese Woche? Ja, also ich würde sagen ja, sonst würden wir keine Folge machen.
Jede Woche ist wieder was Neues.
Genau, jede Woche was Neues. Immer die spannendsten Themen hier, genau. Ja, richtig, genau. Und da wollen wir einsteigen mit einer Kleinigkeit. Ja, also ne, große Themen hat es jetzt nicht gegeben diese Woche, aber einige kleine Themen sind zusammengekommen. Lass uns mal so sagen. Deswegen steigen wir ein mit einem kleinen Thema. Und zwar das Transkriptionsfeature von Apple Podcasts, hatten wir ja vor einiger Zeit schon mal erwähnt. Gab es ja auch schon in Englisch und Deutsch. Und Apple transkribiert ja hier munter auch die Apfelnerds vor sich hin. Ich mache das dann immer aus Spaß, wenn ich so mal am Probehören bin, mal an. Und also kann man ja tatsächlich gebrauchen. Ne? Also das ist auf jeden Fall deutlich besser als das, was YouTube so standardmäßig abliefert. Das ist ja ziemlich Kauderwelsch, aber das, was Apple macht, ist schon ein ganzes Eckchen besser noch. Ne? Also wer gerne Transkriptionen mitliest, kann das mal ausprobieren in der Apple Podcasts App. Unten, links unten, wenn man den Player auf groß gemacht hat, kann man das aktivieren. Aber wenn eine neue Folge gekommen ist, ist das noch nicht sofort da, weil Apple das irgendwie offline verarbeitet und dann irgendwann erst zur Verfügung stellt. Das heißt also, nicht wundern, wenn das da nicht sofort aufschlägt, wenn die neue Folge kommt, sondern dass ich habe nicht darauf geachtet bisher, wann es genau aufschlägt, aber es kommt irgendwann später. Wenn ich dann dran denke, nachzugucken, dann ist es dann meistens da. So, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, das funktioniert jetzt eigentlich schon seit einigen Wochen ganz zuverlässig. Das war ja auch sehr schön, dass das gekommen ist. Und wie iCulture meldet, hat Apple den Support für dieses Transkribieren jetzt auf weitere Sprachen ausgeweitet. Und dazu zählen jetzt neuerdings, ich glaube ab sofort, wenn ich das richtig verstanden habe, Niederländisch, Dänisch, Finnisch, Schwedisch, Norwegisch, Italienisch, Portugiesisch und Brasilianisches Portugiesisch. So. Bestimmt nicht alle Sprachen dabei, ne, aber jetzt hier so aus den europäischen sind einige mit dabei. Und müsste noch mal gucken, was sie vorher unterstützt hatten. Aber ja, gut. Prinzipiell schön, dass sie es erweitern, und für die natursprachlichen Podcasts in diesem Bereich bestimmt auch sehr löblich, so wie es bei uns ja schon läuft. So, also wer das noch nicht kennt, gerne mal ausprobieren oder ansonsten auch gerne nochmal ausprobieren. Und in diesem Sinne quasi nur eine Kleinigkeit vorweg. So, dann zweites Thema. Wir hatten ja letzte Woche auch schon ein bisschen was über iFixit gesprochen und die Teardowns, die sie vom iPhone gemacht hatten. Und da sind sie ja sehr des Lobes gewesen, ne, und hatten die beste Bewertung eines iPhones, die sie überhaupt jemals vergeben haben, was die Reparierbarkeitsskala von ihnen angeht, vergeben. Und das geht natürlich jetzt munter weiter, weil es gab ja noch mehr Produkte, die sie auseinandernehmen konnten. Und ja, in diese Woche habe ich gesehen, dass sie sich die neuen AirPods der vierten Generation angeschaut haben. Und ja, sie sind tatsächlich hingegangen und haben die AirPods Max mit USB-C auch mal aufgeschraubt und geguckt, ob sich was verändert hat. Kommen wir gleich zu. Aber wir starten mal mit den AirPods 4. Da haben sie nämlich leider das krasse Gegenteil der iPhones zur Kenntnis genommen. Im Prinzip ist das allerdings nichts Neues, weil die AirPods der dritten Generation sahen schon genauso aus. Man kriegt die eigentlich nur mit so einem speziellen, mit so einer Fixture auf, also mit so einem, irgendwie mit so einem Metallbauteil, wo man die Pods genau reinklemmen kann und dann muss man die irgendwie mit Hitze lange bearbeiten, dann gehen die irgendwann auf und dann ist das aber auch ein zerstörerischer Prozess. Das muss halt eben, ich weiß nicht, ob man das überhaupt zuverlässig wasserdicht wieder zugemacht bekommt. Auf jeden Fall bei iFixit haben sie da sehr drüber gejammert. Ich kann mal einen Link in die Shownotes packen zu dem YouTube-Video dazu, wo sie die AirPods aufgemacht haben. Da kann man sich das mal anschauen. Ist halt eben natürlich auf der einen Seite so ein Kompromiss, ne, für Wasserdichtigkeit und Kompaktheit, aber auf der anderen Seite halt eben auch quasi gar nicht reparierbar, wenn man alles einfach, ja, ne, zack, zuklebt, ohne irgendwelche Möglichkeiten, das sinnvoll auf- und zuzumachen. Naja gut, so auf jeden Fall aufgrund in diesem Fakt, dass alles wieder reingeklebt ist und dann da drin auch nochmal so eine Art Kunststoff so um die ganzen Bauteile drumherum gegossen ist an vielen Stellen, ist das Ding eigentlich quasi nicht reparierbar. Also es ist ein wahnsinniger Aufwand, diese Knopfzelle, die da drin ist, also der Akku, ne? Aber das sieht aus wie eine dickere Knopfzelle, die auszutauschen, da muss man irgendwie Dinge ablöten und ein Flachbandkabel lösen, was eigentlich nicht zum Ablösen gedacht ist, was super filigran ist und da kann man sehr viel bei kaputt machen. Und deswegen wurde das auch entsprechend wieder moniert, aber ja, wie sie gesagt hatten, wie ich eben schon gesagt hatte, im Prinzip dasselbe wie bei den AirPods 3, also quasi unverändert. Die Pro 2 sind auch ähnlich, ne? Nicht ganz genau gleich aufgebaut, aber auch ziemlich ähnlich. Und ja, entsprechend haben sie da ihren Frust wieder ausgedrückt, denn sie haben hier mit 0 von 10 Reparierbarkeit bewertet. Ne? Das ist natürlich dann aber auch fair.
Das ist natürlich das schlechteste Score, den du haben kannst. Aber ganz ehrlich, also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, weil die sind halt wirklich darauf gebaut, dass sie mobil sind, dass sie möglichst klein sind. Und also ich glaube, keiner erwartet, dass die iPods da reparierbar sind.
Ja, das hätten sie jetzt soweit vielleicht auch noch durchgehen lassen, aber die große, laute Kritik, die sie dann da noch hinterhergeschoben haben, war dann, dass sie das mit dem Case genauso gemacht haben. Das heißt also, das Case ist genauso zugeklebt. Und das ist eigentlich so eine Sache, wo man jetzt auch, so wie bei den iPhones, einfach mit einem Schräubchen rechts und links vom Connector oder sowas auch so, dass das verschließen könnte.
Und, ja, das könnte man besser machen.
So, und das Absurde an denen ist, und da haben sie eigentlich noch mehr drüber geschimpft als über die AirPods, die sie ja schon kannten, dass halt eben das zugeklebt ist und dann innen drin aber schiebbar designt ist. Also so, wie als wenn man das entfernbar designt hätte und dann im Nachhinein noch gesagt hätte, ach, scheißegal, Kleber rein, fertig. So, und dann haben sie es halt eben zugeklebt. Das ist schon ein bisschen, ne? Also, lass es mich mal so ausdrücken. Ich finde das eine hehre Aufgabe, die sich da iFixit gestellt hat, das laut zu kritisieren. Und deswegen bringe ich das hier auch immer, weil ich das auch löblich finde, das laut zu kritisieren. Ne? Einfach weil, Apples, ich weiß nicht, diese fast schon manisch klingende Tendenz zu Klebemitteln, die ja auch in den iPhones in den letzten Jahren immer wieder diskutiert worden ist, ist halt eben einfach super schlecht für die Reparierbarkeit. Und man sieht ja, dass sie sich bei den iPhones etwas bewegt haben. Ne? Die Annahme ist natürlich, dass das alles mit der neuen Rechtsprechung zu tun hat, dass sie da also vorlaufend schon so ein bisschen was die Sachen reparierbarer auslegen. Ich vermute mal, dass die Zubehörsachen da so schnell nicht drunter fallen werden. Keine Ahnung, müsste ich aber auch nochmal nachlesen. Hatte ich zumindest nicht vernommen, dass die da drunter fallen würden. Ja, gut, aber prinzipiell, ja, ich weiß nicht, also da hast du jetzt aktuell bei Apple auch einfach so zwei unterschiedliche Schulen, ne? Die einen, die machen es schon besser und die anderen, die kleben einfach immer alles gnadenlos zu.
Ne? Ja, wobei, ne, wie du eben schon gesagt hast, die haben ja beim iPhone dann neue Technologie eingesetzt, dass du die Sachen lösen kannst, die Batterie durch einen Anschluss von Strom. Ja. Vielleicht haben sie da in Zukunft auch bei den AirPods die Möglichkeit,
ja,
dass das Case nicht reparierbar ist oder halt nicht vernünftig aufzumachen ist, zuzuschrauben ist. Das, ja, das kann man auf jeden Fall kritisieren.
Wenn man überhaupt
das stimmt.
Kleben muss, das ist halt eben ja. Gerade bei dem Case wirklich begründet. Ne? Sie haben das da mit dem Case von den Samsung Buds verglichen, wo sie ja auch gerade einen Teardown von gemacht hatten, ne? Bei iFixit jetzt. Und da hatten sie gesagt, ja, da sind halt eben einfach zwei Schrauben drin, rausgeschraubt, kannst den Akku wechseln. Punkt. So, mhm. Und das ist Reparierbarkeit. Ja, so, und zukleben gut und schön und ne, 9-Volt-Batterie dran halten und die Batterie ablösen auch gut und schön, aber sie müssen sich halt eben da einfach per se ein bisschen was in ihrer, ja, in ihrer Methodologie, glaube ich, anpassen, was die, ja, die Art und Weise des Verschließens oder des Wasserdichtmachens von den Geräten angeht. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei anderen Herstellern ist, was jetzt irgendwie diese Dichtigkeitsthemen bei den Telefonen angeht, ne? Ob man das da auch so machen muss, zwingend so machen muss, wie das jetzt aktuell ist, wenn man zum Beispiel eben das Display aufmachen möchte, ne? Dass man da immer so mit der Hitzekanone arbeiten muss und das heiß machen und dann mit dem Messer reinschneiden und diese Dichtung kaputt machen oder ob es da nicht irgendwie auch noch andere Lösungen für gibt, die ein bisschen konsumerfreundlicher sind. Ne? Und ja, im Allgemeinen, man hat den Eindruck, sie haben in der letzten Zeit da nicht viel Gehirnschmalz rein versenkt. Im Gegenteil, ne? Kleben ist einfach sehr convenient gewesen scheinbar. Und ja, das machen sie jetzt momentan quer durch die Bank. Ne? Naja, gut. So, aber prinzipiell eigentlich ja nichts Neues bei Apple. Wie gesagt, ist auch einfach 0 von 10 geblieben. So wie bei der dritten Generation vorher. So, dann noch ein, zwei erwähnenswerte Sachen, die sie in den AirPods dann im Teardown entdeckt haben. Das erste, das ist gewesen, und da dachte ich dann so, ah, Eureka, das erklärt's. Wir kommen jetzt drauf, ich erkläre es erstmal. Und zwar, sie haben zwei unterschiedliche Antennen in den AirPods der vierten Generation entdeckt. Einmal eine 2,4 GHz Antenne, das ist quasi die Frequenz, die für klassisches Bluetooth verwendet wird. Und dann haben sie noch eine 5 GHz Antenne drin. So, da bin ich mir nicht ganz sicher, das müsste ich nochmal nachlesen, ob das irgendwie so eine Frequenz ist, die Bluetooth 5. irgendwas vielleicht als zusätzliche Frequenz noch bekommen hat. Es könnte sein, dass das mit 5.1, 5.2, 5.3 oder sowas Einzug gehalten hat, dass sie da noch eine Alternativfrequenz unterstützen. Denn das scheint hier der Fall zu sein. Also sie unterstützen 2,4 und 5 GHz und die iFixit-Leute, das hatte ich wohl scheinbar irgendwie nicht mitgekriegt, aber für die war das irgendwie nichts Neues, weil das ja bei den AirPods Pro 2 mit USB-C-Case auch so sei. Das würde halt eben für die Kommunikation mit der Vision Pro verwendet. Und das scheint also des Rätsels Lösung zu sein. Da hatten wir ja schon immer mal drüber gerätselt, ne, was da der Unterschied sein mag, dass die Pro 2 Second Gen, ne, also mit dem USB-C-Case da, nur diese High-Quality-Verbindung mit den Vision Pro hinbekamen und die älteren nicht. Ne? Und die Frage war, warum mag das so sein? Und ich hatte da tatsächlich keine Idee, wie sie das gelöst haben könnten. Aber ja, wenn das ja so hier stimmt, dass das zusammengehört so, dann scheint das dann wohl der Fall zu sein, dass sie da das 5 GHz Band benutzen, wo dann, wenn ich jetzt eine Hypothese aufstellen soll, dann wahrscheinlich irgendwie mehr Bandbreite zur Verfügung steht oder irgendwas. Bluetooth ist ja sehr, sehr schmalbandig, das alte. Und ja, vielleicht ist da irgendwas passiert in der Richtung und dass sie das da jetzt ausnutzen. Das würde dann zumindest auch erklären, ne, warum die AirPods Pro 2 der ersten Generation da rausgefallen sind, weil sie dann scheinbar dann bei den Pro 2 Second Gen dann auch diesen 5 GHz Support drin haben. Und ja, dann scheinbar jetzt eben hier bei den AirPods der vierten Generation genauso. Ne? Ja,
finde ich irritierend. Vor allen Dingen, dass sie das bei den Pro 2 so mitten in der Serie eingeführt haben. Aber nichtsdestotrotz wäre es damit zu erklären.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine Erklärung dafür. Schade, wenn man dann die alten AirPods Pro hat.
Ja, ne? Ja, richtig, genau. Bisschen ärgerlich. Naja.
Aber so ist es ja bei allen Produkten von Apple. Es kommt immer was dazu und das ist auch gut so. Es geht immer weiter.
Ja, also das kritisiere ich ja auch nicht. Das haben sie ja dann irgendwie einfach für sich dann da eingebaut, weil sie eben dachten, sie wollten das für die Vision Pro haben. Ist halt eben nur schade, dass sie da so eine Insellösung gemacht haben und das dann nicht irgendwie gleich mit den iPhones auch unterstützen, mit den aktuellen oder so. Habe ich zumindest nichts von gehört. Ne? High-Quality-Verbindungen immer erstrebenswert bei Audio. Ne? Tja, aber haben sie zumindest dem Hörensagen nach nicht gemacht. Muss man mal gucken, ob da auch noch irgendwas rausfällt bezüglich 5 GHz bei Bluetooth. Ne? Ja, aber bei sowas wie dem iPhone ist es natürlich schwieriger, das zu erkennen. Ne? Weil die haben ja oft so einen Kombi-Chip, der Bluetooth und Wi-Fi unterstützt und die haben ja dann sowieso schon 2,4 und 5 GHz. Wenn sie da jetzt Bluetooth drin haben, was auch Dualband unterstützt, dann merkt man das gar nicht, weil sie ja sowieso schon eine Dualband-Antenne dran haben. Ne? Das muss man dann durch irgendwas anderes herausfinden später. Naja, gut. So, eine Bemerkung, die sie noch gemacht hatten, und zwar den Unterschied zwischen der günstigen Version und der teureren Version von den AirPods der vierten Generation. Da hatten sie gesagt, im Prinzip ist der einzige, also zwei Unterschiede haben sie entdeckt im Röntgenbild. Ein Mikrofon, und zwar das Mikrofon, was die Außengeräusche aufnimmt, ist irgendwie bei der teureren Version größer. Da scheinen sie also ein teureres Mikrofon dann verwendet zu haben wie bei der günstigen Variante. Und im Case ist halt eben bei dieser Variante der Lautsprecher im Gehäuse und bei den und diese Löcher gebohrt und bei der günstigeren Variante nicht. Ansonsten soll wohl die Anzahl der Komponenten und so weiter alles exakt gleich sein. Da haben sie sich also dann scheinbar ein kleines bisschen was den Aufwand gespart und noch nicht mal eine unterschiedliche Bordrevision oder sowas gemacht und dann einfach den Lautsprecher weggelassen und oder da irgendwie, warum auch immer, sie jetzt dann größeres oder ein kleineres Mikrofon verwenden, irgendwie minimale Abweichungen letzten Endes, aber ja, ansonsten technisch gesehen scheinen das genau dieselben Gerätschaften zu sein ansonsten. Ja. In dem Sinne. Na gut, so, ja, und ich hatte eben schon geteased, sie hatten die AirPods Max dann noch aufgeschraubt und haben dann gleich die Diaphragma geschrottet, das wird teuer. Das ist die Membran, die Luftbewegungen erzeugt und damit dann letzten Endes den Ton. Ne? Und haben sie dann gleich geöffnet. Die Dinger werden sie so schnell wahrscheinlich nicht mehr benutzen, die werden schrecklich klingen. Aber in dem Zuge haben sie dann festgestellt, wie sie sehen sie nichts. Und außer dass halt eben an dem Board, wo vorher der Lightning-Connector hingegangen ist, ne, quasi jetzt eine minimale Änderung gemacht worden ist, dass da jetzt der USB-C-Port stattdessen ist. Ansonsten ist alles exakt gleich geblieben. Sie sagten irgendwie interessanterweise, also genau genommen eben nicht exakt gleich, so 99,9% gleich und dann so ein ganz kleines bisschen Abweichung noch, wo sie wohl scheinbar irgendwie ganz, ganz leichte Umstellungen bei irgendwas beim Layout gemacht haben. Das ist mir nicht ganz klar, was sie da gemacht haben und warum, da sie ja ansonsten keine Änderungen gemacht haben. Irgendjemand hat also diese Dinger re-engineert, ohne dass sie, also minimalst, aber trotzdem, ohne dass es irgendwie zwingend notwendig gewesen wäre. Ne? Auch interessant. Ne? Vor allen Dingen mit diesem Aspekt dessen zu bedenken, dass sie ja dann eigentlich auch den H2 hätten einbauen können. Ne? Ja, das Thema hatten wir ja schon. Da rege ich mich jetzt nicht mehr drüber auf. Das hat aber iFixit natürlich auch nicht bewertet, sondern halt eben die Öffentlichkeit hier an der Stelle jetzt angeschaut und da im Prinzip auch die alte Bewertung 6 von 10 wieder rausgeholt. Was sie da übrigens zu kritisieren hatten, das ist mir gar nicht mehr so richtig in Erinnerung gewesen, aber es ist tatsächlich so, Apple bietet für die AirPods Max keine Ersatzteile an aktuell. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Für das Premium-Produkt AirPods Max keine Ersatzteile und es gibt keine Dokumentation, also technische Dokumentation, ne, für hier Self-Service-Repair oder sowas. Und das ist ja schon ein bisschen ärgerlich, weil die AirPods Max, die sind eigentlich so, dass man sie aufmachen kann. Die sind ja auch gar nicht mal zugeklebt. Die sind ja einfach nur, wenn du da diese weichen Elemente von den Muscheln runter machst, dann haben die da Schrauben. Und wenn du die Schrauben runternimmst, dann kannst du das quasi aufmachen. Musst du dann natürlich aufpassen, dass du das Diaphragma nicht schrottest. Aber prinzipiell kommst du rein. Ne? So, und ja. Ist halt eben.
Ist echt merkwürdig, weil ich habe gerade mal geschaut, also Apple Care kannst du auf jeden Fall abschließen für die AirPod Max und dann werden sie die Sachen wohl tauschen. Aber intern werden die doch Ersatzteile haben.
Ja, gute Frage. Aber wenn sie offiziell keine Ersatzteile haben, das gilt ja dann auch für offizielle zertifizierte Servicehändler und sowas.
Genau, hätten sie eigentlich welche anbieten müssen.
Genau, das würde dann bedeuten, dass sie die genauso wie die anderen AirPods nur im Tausch reparieren. Ne? Ja. Bei den AirPods ist das ja so, ich hatte da ja anfänglich auch mal einen kaputten bei dem Pro 1 bei der ersten Generation.
Ich auch.
Und da gab es dann ja auch, glaube ich, auch nochmal so eine Tauschaktion. Da habe ich nochmal irgendwie eingetauscht und die wurden ja einfach immer komplett getauscht. Ne? Und Reparatur gibt es halt eben nicht. Die sind ja sowieso nicht aufzukriegen. Ja, aber warum sie das bei den Max nicht gemacht haben, keine Ahnung. Hat wohl keiner drüber nachgedacht. Ein Trauerspiel. Ja, ne? Wie sagte Tim bei der letzten Veranstaltung so schön, die Leute lieben die AirPods Max. Ja, wir aber nicht. Es ist irgendwie schade, ne? Also man würde sich ja für so ein Premium-Produkt schon wünschen, dass sie da ein bisschen was mehr zuvorkommend sind bei dem Preispunkt.
Ne? Ja. Oder den Preispunkt runterziehen, das ging auf.
Ja, aber das wollen sie natürlich nicht, das kennen wir ja.
Natürlich nicht.
Naja, gut, ja, kann man nichts dran machen, aber das ist jetzt aktuell der Stand der Affären. So, dann haben wir ein Thema von 9to5Mac. Und die haben gemeldet, das ist mir, glaube ich, letztlich durchgegangen, als das Release von iOS 18 war, deswegen wollte ich das hier noch einmal kurz nachgeliefert haben. Und zwar die iPhone 16 haben wohl ein Wiederherstellungsfeature bekommen, welches schnurlos funktioniert. Wir erinnern uns dran, bei dem Apple TV 4K ist das ja notwendig gewesen, weil die ja keinen USB-Port mehr dran haben. Da hatten sie das damals ja schon mit eingeführt. Ne? Wenn die also irgendwie ein Problem bei Firmware-Update hatten, dann kommen die, wenn du Glück hattest. Ich hatte ja einmal das Pech, dass es nicht geklappt hat. Aber wenn du Glück hast, dann kommen die eigentlich in so einem Restore-Mode hoch, wo du dann dein Telefon in die Nähe halten musst und dann poppt auf deinem Telefon dann die Mitteilung auf, dass du das Apple TV wiederherstellen kannst. Und dann überspielt quasi das iPhone dann eine neue Firmware-Version an das Apple TV, weil das ja jetzt dann irgendwie gerade defekt ist. Und dann wird das dann neu installiert und dann kannst du das Ding wieder herstellen. So, und im Prinzip, wenn das funktioniert, wie gesagt, ne, bei mir hat es ja mal einmal nicht funktioniert, dann musste ich dann das Apple TV tauschen lassen, weil es ja keinen Anschluss mehr gibt. Ist natürlich gut und schlecht gleichzeitig. Aber ne, wenn man es nutzen kann, dann ist es gut und schön. So, und jetzt wurde berichtet hier von 9to5Mac, dass die iPhone 16 jetzt auch dieses Feature bekommen haben. Und das ist natürlich sehr löblich, weil prinzipiell ist das ja schön. Ne? Muss man einfach das Telefon daneben legen. Das ist quasi so wie auch jetzt der neue Setup-Prozess. Ne? Du legst einfach dein anderes Telefon daneben und wenn das iPhone 16 dann jetzt irgendwie im Wiederherstellungsmodus ist und das dementsprechend dann unterstützt wird, dann poppt automatisch ein Pop-up bei dem anderen Gerät auf und man kann die Wiederherstellung starten. So, natürlich schön. Ne? Finde ich sehr löblich. Alles, was nicht angekabelt werden muss, zum Wiederherstellen, ist immer löblich.
Ja, schönes Feature.
Mhm, genau. Ja, dem Hörensagen nach sollen die Apple Watches das ja auch noch haben, wo wir jetzt gerade schon am Aufzählen waren. Ne? Ich habe das da seitdem nicht mehr wiederherstellen müssen oder versucht, deswegen habe ich das noch gar nicht gesehen, aber in dem Kontext jetzt hier nochmal gelesen, dass die Apple Watches das jetzt wohl auch seit ein, zwei Jahren unterstützen oder zwei, drei vielleicht schon. Ja, aber da natürlich auch dasselbe Problem ist wie beim Apple TV, ne? Wenn man das nicht in den Wiederherstellungsmodus bringen kann, ne? Was du ja, Thorsten, schon mal gehabt hattest vor einiger Zeit, ne? Dann kann man auch nichts anderes mehr machen, als es zu Apple zu bringen, weil ja der Service-Port nicht frei verfügbar ist. Ne? Der ist ja. Oder den gibt es mittlerweile gar nicht mehr.
Genau, aber das war überhaupt kein Problem. Also sie haben das sofort gewechselt. Das war die 4, Series 4. Und ja, der hat ständig einen Reboot gemacht, immer diesen Reboot-Loop.
Mhm, ja.
Und damit war die Uhr praktisch nicht mehr zu benutzen.
Ja, das, solange du da innerhalb der Gewährleistung bist, ist das ja auch gut und schön. Ne? Aber ich kritisiere dieses Vorgehen, dass sie die da keine, ne, per Kabel Wiederherstellungsmöglichkeiten mehr drin haben. Vor allen Dingen jetzt bei sowas wie dem Apple TV, wo das lächerlich ist, dass sie den Port weggemacht haben. Ne, finde ich das nicht gut, weil wenn ich außerhalb der Garantie bin, dann ist es halt eben immer messen von Apple, ob sie mir das Ding wieder, wieder aufmachen oder nicht. So, kommt ja dann drauf an, wie sie das Problem lösen wollen. Ne? Bei meinem Apple TV hatten sie ja dann durch Tausch das Ganze wieder gelöst, aber das ist auch noch in der Garantiezeit gewesen, da war das keine Diskussion. Aber was wäre jetzt gewesen, wenn das Ding 3 Jahre alt gewesen wäre? Ne? Und ich hätte jetzt kein Apple Care oder sowas laufen. Ne? Hätten sie mir das dann auf Kulanz getauscht, weil sie wissen, dass das dumm ist? Oder hätten sie gesagt, nee, jetzt musst du hier quasi den Neupreis von dem Apple TV zahlen, damit wir dir das tauschen? Ne? Das machen sie ja dann gerne schon mal. Ne? Gute alte Geh-weg-Preise. Ja. Naja, gut. Ne? Naja, also in dem Sinne, das würde mich übrigens mal interessieren. Ja, falls jemand von euch da draußen schon mal so eine Situation gehabt hat, ne? Also hier irgendwie ein Apple TV oder eine Apple Watch außerhalb der Garantiezeit nicht mehr in der Lage gewesen, diesen Wiederherstellungsmodus zu erreichen, berichtet doch mal, ob Apple da kulant reagiert hat, wenn man sie angesprochen hat, oder ob man dann irgendwie da eine Gebühr bezahlen muss. Würde mich sehr interessieren. Ja, schreibt uns mal eine kurze Mitteilung oder sowas. Ja, irgendjemand hatte das ja bestimmt schon mal. Na gut. Ja, in dem Sinne, aber beim iPhone ist es natürlich sehr löblich, weil das iPhone hat ja jetzt eine Wiederherstellungsmöglichkeit per Kabel, da brauchen wir uns nicht drüber ärgern, und da es ja jetzt ergänzend ist, sind wir da natürlich glücklich drüber. Na gut. Okay. So, dann habe ich hier nochmal eine kleine Statistik ausgegraben von unseren lieben Freunden, den Consumer Intelligence Research Partners. die machen ja immer so kleine Blog-Einträge, wo sie irgendwie eine spannende Statistik irgendwie zu dem Technologiemarkt rausfallen lassen. Und dieses Mal haben sie hier einen Vergleich gemacht zwischen Android-Nutzern und iOS-Nutzern, also auf Betriebssystemen aufgeteilt. Ne? Und sie haben ich weiß nicht, ob ausgewertet oder eine Umfrage gemacht, wie lange die entsprechenden Nutzer der Betriebssysteme, also nach Betriebssystem gegliedert, wie lange die Benutzer ihre Telefone benutzen. So, und das Ganze haben sie dann kategorisiert in 3 Bereiche. Einmal unter 2 Jahre, dann 2 bis 3 Jahre und mehr als 3 Jahre. Und das ist tatsächlich sehr interessant, wie das rausgekommen ist. Man sieht nämlich bei Android einen ganz starken Fokus auf Kurzlebigkeit. Die Android-Geräte haben 57% der Nutzer eine Nutzung von unter 2 Jahren. Dann nochmal 22% 2 bis 3 Jahre und dann 21% 3 und mehr. Und bei iOS sieht das ganz anders aus. 34% nur verwenden ihre Geräte unter 2 Jahren. Dann wiederum 34%, deutlich mehr wie bei Android, 2 bis 3 Jahre. Und dann auch 32% mehr als 3 Jahre. Also da ist es sehr gleichmäßig verteilt, ne, auf alle 3 Balken fast gleich. Und man sieht halt eben deutlich diese Verschiebung quasi weg von der Kurzlebigkeit und hin zu den langlebigeren Nutzungszahlen. Wobei natürlich da auch klar ein Fokus auf den Geräten 2 bis 3 Jahre ist, aber auch eben vergleichbar viele dann 3 und mehr. Das ist aber trotzdem sehr, sehr eindeutig. Gerade wenn man sich das hier dann so auf einer Grafik anschaut, ne, dann ist hier quasi der Balken von Android mit den 57%, der ist natürlich vollkommen dominant in dieser Grafik. Ne. Das ist immer sehr, sehr schön zu sehen, wie da die Unterschiede sind. Wobei, wo ich jetzt gerade schön sage, das kann man natürlich so oder so sehen. Ne. Sagen wir mal so, also die Android-Geräte, die scheinen definitiv nicht so lange genutzt zu werden wie die Android-Sachen. Und natürlich kann man da jetzt Hypothesen aufstellen, weshalb. Ne? Das haben wir ja auch immer wieder schon mal gerne gemacht. Und viele der Geräte scheinen ja wohl dann nicht viel Anreiz zu stellen, dass man die länger benutzt, sagen wir es mal so rum, während ja, wie wir das auch schon immer wieder mal besprochen haben, bei Apple das eigentlich eine klare Sache ist, ne? 7 Jahre lang bekommst du Updates und Service auf die Geräte und danach sitzt du dann Vintage und dann kriegst du natürlich dann keine Updates mehr, aber das ist ja dann bei den Android-Geräten überhaupt nicht mehr zu diskutieren. Ne? Also 7 Jahre kriegst du bei denen ja überhaupt nicht, da bist du ja oft froh, dass du überhaupt mal noch 1-2 Updates bekommst, wenn du die gekauft hast.
Und, ja, nur bei dem Google Pixel, da bekommst du ja auch die Garantie, 7 Jahre lang Updates zu bekommen. Bei den anderen Anbietern, die Frage ist halt auch, was ist mit den 57%? Sind das wirklich von der Qualität her, dass die Geräte so schnell kaputt gehen oder werden die nicht so lange benutzt, weil die Technik zu schnell veraltet ist? Das ist halt die Frage, ne? Das weiß man nicht. Aber klar, das haben wir ja schon immer gesagt, ne? Apple hat halt qualitativ hochwertige Geräte, die man echt lange nutzen kann. Und ja, also da kann man sich schon etwas länger Zeit lassen, bevor man ins nächste Modell wechselt.
Ja, genau. Richtig, so kann man das festhalten. Das hat natürlich Apple mit seinen Hochpreispreisen auch so ein kleines bisschen befördert, ne? Dass man versucht, die da mehr rauszuholen, wenn einem jetzt das Geld nicht vollkommen egal ist. Ne? Denkt man vielleicht doch dann auch mal drüber nach, ob man jetzt dann jedes Jahr ein neues kaufen muss, so wie ich das auch gemacht habe, als es über 1000 Euro gegangen ist damals. Aber ja, gut.
Aber wir haben das ja, ne, das machen wir ja alle, wir geben ja die Geräte immer auch in die Familie und die zirkulieren ja praktisch. Also das heißt, unsere neuen Geräte, die sind ja in der Regel dann die nächsten Jahre trotzdem noch unterwegs, wenn wir die nächste Version holen.
Genau, wobei da kann ich dir leider nicht beantworten, ob diese Zahlen dann hier jetzt mit eingeschlossen sind. Nein, oder nicht. Ne? Denn vielleicht geht es hier um die Erstnutzung bei der Frage, genau. Das haben sie gar nicht so eindeutig ausformuliert. Deswegen kann ich es jetzt auch nicht beantworten. Aber man könnte mal die Hypothese aufstellen, dass das nur die Erstnutzung ist und dann die Zweitnutzung oder weitere Nutzungsperioden dann danach noch folgen. Die Apple-Geräte, die sind ja legendär dafür, lange genutzt zu werden, weil sie eben auch lange Softwareunterstützung haben und so weiter. Ne? Gerade das in die Familie reinreichen funktioniert da ja eben sehr gut. Ne? Weil ich möchte jetzt natürlich auch, wenn ich das irgendwie meiner Frau, meinem Kind, meiner Schwiegermutter, ne, irgendjemandem gebe, der der das jetzt noch für 2-3 Jahre nutzen soll, möchte ich halt eben jetzt auch gerne aktuelle Software haben und nicht immer nur alten Kram drauf haben, ne? Allein schon aus Sicherheitsgründen. Tja, und gerade deswegen fühle ich mich da ja eigentlich bei Apple normalerweise auch ganz gut mit. Naja, gut. Tja, in dem Sinne, also eindeutig zu sehen, was wollte ich noch gesagt haben? Achso, bezüglich Google Pixel, weil du das eben erwähnt hattest. Ne? Das ist ja interessanterweise, ich hatte ja damals immer gedacht, dass die super erfolgreich werden müssen, als die damals angefangen haben, ihre eigenen Telefone zu bauen, ne? Weil sie eben dieses, wie nennt man es, Vanilla Android drauf haben, ne? Dieses unveränderte Original Android. Und letzten Endes hat sich das aber, glaube ich, nie so richtig groß durchgesetzt. Ne? Ich hatte immer und immer wieder gelesen, dass die Verkaufszahlen von den Google-Geräten doch schon enttäuschend sind, wenn man sich das so in dem Markt so anschaut. Ne? Die sind ja immer nur unter ferner Liefen gewesen. Tja, ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen nicht, ne? Aber das habe ich irgendwie so immer im Hinterkopf behalten.
Ja, aktuellen Zahlen kenne ich auch nicht, aber Samsung war halt von Anfang an der Platzhirsch und da sind auch die meisten hingegangen. Also Google kam ja auch viel später erst raus mit dem Pixel, also das hat ja Ewigkeiten gedauert.
Aber spielt das eine Rolle für die Leute, wenn die jetzt ein Telefon kaufen? Keine Ahnung.
Also jetzt aktuell würde ich sagen, die machen jetzt sehr viel Werbung, viel Marketing, sehen ja auch nicht schlecht aus. Also wenn ich mir ein Android holen wollte, wie auch immer, dann würde ich auf jeden Fall einen Pixel holen. Also
ja,
ich würde nicht zu Samsung gehen.
Mhm, genau. Einfach, weil es First Party ist. Wir sind das ja von Apple gewöhnt, ne?
Ja.
Ja, das wäre ganz klar meine erste Wahl. Und die haben ja auch kameratechnisch und so wirklich ganz gute Arbeit gemacht in der Vergangenheit. Wenn, dann wäre das wahrscheinlich schon die Wahl. Naja, gut. So viel dazu. Da haben wir nicht viel Karten drin. Ne? Keiner von uns irgendwie jemals irgendwie Interesse gehegt. Ich habe tatsächlich ganz in den Anfängen so zum Entwickeln mal ein Android-Telefon gekauft, aber das ist auch wirklich mittlerweile lange her. Das ist, glaube ich, 2007 gewesen. Ne? Ja, ich glaube, da habe ich sogar 2 gekauft. Mir fallen aber die Namen auch nicht mehr ein.
2.7 kann nicht sein, da kam gerade das iPhone raus.
Ja, und aber oder war es dann an Januar 2008? Auf jeden Fall, ich habe ein Android-Telefon gehabt, bevor das iPhone kam, weil die kamen ja ganz
knapp vorher. Also Android kam doch ein Jahr später erst raus, nach iOS.
Nee, eben nicht. In Deutschland kamen die ja früher, weil das in Deutschland, war das nicht so versetzt? Oder habe ich das einfach falsch
erinnert? Meine Android ist ein Jahr nach iOS gekommen.
Ja, okay. Ich möchte die Hand da nicht ins Feuer legen gerade. Aber es war auf jeden Fall sehr nah beieinander. Und die Veröffentlichung von dem ersten Android-Telefon bei der Telekom.
23. September 2008.
Ja, dann muss das doch danach schon gewesen sein, ne? Also das iPhone bei uns kam ja im April, oder?
Januar 2007 wurde das vorgestellt.
Ja, und dann, nee, Moment, dann kam es im Herbst 2007 in Deutschland, ne? Das kam ja dann etwas später bei uns. Hm, ja. Ja, okay, gut. Dann ist das ein Jahr später gewesen, habe ich es irgendwie durcheinander gebracht. Danke fürs Nachschauen. Aber ja, auf jeden Fall, damals hatte ich noch die Absicht, da Softwareentwicklung zu machen. Habe ja auch ein kleines bisschen mir angeguckt und mich dann aber mit großer Freude dazu entschieden, nur die Apple-Sachen zu machen in Zukunft. Dann habe ich nie wieder zurückgeschaut und auch kein Android-Telefon mehr gekauft.
Ja. Es gab damals ja gar keine Alternative als Apple, also wer wollte denn da zu Android? Also klar, die waren halt weiter verbreitet, also vom
so programmiertechnisch waren.
Vom Revenue her ist Android wahrscheinlich dann schon, also wenn du damit Geld verdienst, hast du eine höhere Reichweite. Das ist schon, kann schon ein Kriterium sein.
Ja, gut, die Nachfrage war ja immer relativ ausgeglichen für Android- und iOS-Entwickler. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass halt eben von Anfang an, also bei Apple waren ja die APIs am Anfang sehr restriktiv, ne? Und ich weiß nämlich noch, warum ich das zweite Telefon, die Namen sind mir wie gesagt alle entfallen, aber das zweite Android-Telefon gekauft habe. Das hatte nämlich damit zu tun, dass das NFC unterstützt hat. Und ich hatte dann da in meiner damaligen Firma, ich hatte so in einer Consulting-Firma gearbeitet, damals da mit NFC zu tun. Und deswegen habe ich dann das NFC-fähige oder ein NFC-fähiges Android-Telefon dann noch geshoppt und da auch hier noch irgendwie, weiß nicht, ein paar Fachartikel und sowas drüber geschrieben damals. Also mich da wirklich noch mit beschäftigt. Und da habe ich auch immer geschimpft darüber, dass Apple das nicht gemacht hat. Also die hatten ja damals NFC überhaupt nicht drin und haben auch immer gesagt, kommt nicht. Und als es dann irgendwie mit Apple Pay losging, dann haben sie es ja immer nicht aufgemacht unter der Argumentation, ah, wäre zu unsicher und bla bla blub. Dabei hatten sie das bei Android von Anfang an offen und soweit ich weiß, ist das nicht ein Problem gewesen bei Android. Die hatten zwar viele Sicherheitsprobleme, aber die, soweit ich weiß, nicht. Naja gut, so, aber wie gesagt, lang ist's her und das war es in den Anfängen, aber ja, wenn man das mal so reflektiert, wie lange das gedauert hat, bis wir jetzt die NFC-Schnittstelle bekommen haben, dieses Jahr, ne? Das ist schon enorm, was sie da für einen Umstand drum gemacht haben. Ne? Naja, gut. So. Ja. Da haben wir gut Zwischenlösungen gebaut für dieses und welches und für RFID und NFC-Tags und sowas, separate APIs gebaut und alles. Aber wirklich das Ding einfach aufzumachen, so wie sie es bei Android gemacht haben, sodass man machen kann, was man möchte, das hat immer gefehlt. Gerade für so Mobiltelefone ist das eigentlich eine ganz gute Idee. Hm. Naja. Das ist halt eben Apple-Style. Ne? Das kritisieren wir ja auch immer wieder daran. Na gut. So, ja, was auch Apple-Style gewesen ist, das ist das zur Verfügung stellen von RCS gewesen. Haben wir ja so auf einer Rille so bei iOS 18 immer wieder mal von gehört. Ne? Sie hatten das so natürlich nicht in der, ich meine, nicht in der Keynote angekündigt, den RCS-Support, aber dann irgendwie später angesprochen. Und mittlerweile haben sie den ja ausgerollt. Ich hatte den allerdings länger nicht nachverfolgt, das Thema, weil das halt eben sehr stark abhängig davon ist, ob die Netzbetreiber das unterstützen. Und wenn der Netzbetreiber das nicht eingeschaltet hat, dann ist auch dieser Schalter für RCS in den Einstellungen der Mitteilungen-App nicht aufgetaucht und das war bei mir bisher der Fall gewesen. Und gestern, als ich Nachrichten gelesen habe, habe ich dann hier irgendwie gesehen, dass es eine Liste gibt auf einer Webseite. Ich packe den Link auch hier mal in die Shownotes. Da haben sie quasi eine Auflistung gemacht, welche Netzbetreiber in welchen Ländern jetzt in ihren Konfigurationsprofilen, die können ja für die iPhones so Konfigurationsprofile für ihre Netze hinterlegen bei Apple. Apple rollt die dann über so einen Update-Mechanismus aus. Und deswegen muss man dann sowas wie so einen SMS oder RCS Service Center, wie der jetzt hier hinterlegt werden musste, muss man dann eben nicht manuell eintragen, sondern der kommt da quasi über diese Konfiguration. Ne? Und in diesem Sinne geht dann diese Konfigurierbarkeit oder diese Nutzbarkeit von RCS, die geht dann erst an, wenn in diesem Konfigurationsprofil des Netzbetreibers das aktiviert ist und halt eben dann auch ein Service Center hinterlegt ist. So. Und das ist interessanterweise, habe ich irgendwie in der Presse komplett verpasst, mittlerweile von allen deutschen Netzbetreibern aktiviert worden. Das heißt also, da sind sie schnell gewesen. Sogar O2, oh Wunder, oh Staune, ja, hat das jetzt eingeschaltet. Also, ne, um es nochmal zu sagen, alle vier deutschen Netzbetreiber haben das jetzt aktiviert. Das heißt also, wenn ihr jetzt irgendwie in der Familie oder sowas Leute mit Android-Telefonen habt, dann müsstet ihr jetzt RCS verwenden können. Ja, ich habe niemanden, deswegen kann ich es auch nicht ausprobieren. Tut mir leid. Keine Android-Telefone weit und breit. Ja, aber ich habe nachgeguckt, ist es auch in den Settings drin. Die Nachrichten-App, die muss man mittlerweile ja dann erstmal finden, ne? Weil ja seit iOS 18 jetzt unter Einstellungen Apps versteckt, genauso wie alle anderen Anwendungen da ja jetzt aufgelistet sind. Finde ich immer noch sehr gewöhnungsbedürftig, ne? Dass sie da sowas wie Nachrichten jetzt auch hingelegt haben. Wenn man da Nachrichten gefunden hat, dann kann man dort dann RCS deaktivieren. Es ist standardmäßig an. Zumindest bei mir ist es angewiesen, sagen wir mal so. Ich nehme an, ich habe es nicht eingeschaltet vorher. Na gut, ja. Also, wer das mal ausprobieren möchte, könnte da mal checken. Die vier großen Netzbetreiber haben es eingeschaltet. 1&1 soll es noch nicht eingeschaltet haben. Und ich glaube, Debitel hat es auch noch nicht an. Das sind ja die MVNOs in Deutschland, zumindest jetzt zwei, gibt noch mehrere, die sind da aber gar nicht aufgeführt. Würde ich jetzt wahrscheinlich nicht damit rechnen, dass da so zügig jetzt irgendwas freigeschaltet wird, weil die meistens da eher behäbig sind. Aber zumindest die großen vier haben es jetzt gemacht und damit seid ihr dann hoffentlich mit dabei, wenn ihr es probieren wollt. Na gut, ja. Bei dir irgendwelche Kontakte, die du mit RCS jetzt erreichen kannst?
Ja, einen Kontakt hätte ich, ja.
Tatsächlich, sehr gut. Wunderbar. Gleich mal testen, bitte.
Na, jetzt schön langsam. Also er hat einen Pixel 3. Ob das da dann funktioniert, kann ich nur gar nicht sagen.
Oh, ob das Pixel 3 ein Android hat, was RCS kann, das ist dann eine gute Frage, ne? Weil
das werde ich sehen, ja.
Wir werden das
vielleicht hat er auch irgendwann ein neues und dann werde ich es mal ausprobieren.
Ja. Ja, also macht das daraus Spaß mal. Sehr schön.
Ich meine, klar, ich kenne auch andere, die Android-Handys haben, so ist es nicht. Aber ja, mal sehen, vielleicht kann ich es irgendwann mal testen.
Mhm. Ja, sehr gut. Ja, und wenn irgendeiner der Zuhörer oder Zuschauer etwas zu berichten weiß, berichtet doch bitte mal. Ne? Das Einzige, was ich weiß über RCS, das ist, dass es jetzt funktionieren soll. Dass sowas wie ne, hier Daumen hoch und sowas dranhängen natürlich nicht funktionieren, weil ja nicht in dem Standard drin. Das wollte Apple ja jetzt irgendwie erweitern lassen, hieß es. Aber Textmitteilungen sollen gehen. Man kriegt halt eben dann wohl scheinbar grüne Bubbles, weil blaue gibt es natürlich nicht. Aus Prinzip. Und mehr weiß ich nicht. Ich habe nie irgendwie was Praktisches gesehen dazu. Naja. Ja, meldet euch gerne mal, wenn ihr da was zu berichten habt. So, dann sind wir durch die Nachrichtensektion diese Woche durch und kommen zur Gerüchteküche, in der haben wir ein Gerücht nur drin diese Woche, dafür aber ein größeres. Und zwar von Mark Gurman hier, Power On Newsletter, mal wieder gut gefüllt gewesen diese Woche hier mit Details, wo wir uns ein bisschen was drüber unterhalten können. Und das erste Thema, das ist jetzt tatsächlich hier zeitlich schon eine spannende Geschichte. Und zwar, er hat so eine grobe Idee, wie es jetzt mit einem Oktober-Event weitergehen könnte. Ja, das wird ja jetzt eigentlich schon Zeit, dass da die Einladungen kommen. Er hat das jetzt quasi damit nochmal befeuert, indem er gesagt hat, dass die M4 Max, wo wir ja wissen, dass da jetzt welche kommen sollen, am 1. November ausgeliefert werden sollen. So, normalerweise, wenn wir jetzt da einfach mal so die Apple-Rechnung machen, dann müsste dann am 25. die Bestellung davon starten oder in dieser Woche vom 25. Ne? Manchmal machen sie es ja auch sofort bestellbar, je nachdem. Und typischerweise ist es ja dann eine Woche später, dass dann die Auslieferung ist. Das würde also bedeuten, dass wir in 14 Tagen dann dieses Oktober-Event bekommen sollten. Und das bedeutet natürlich dann, dass wir in Bälde da die Einladungen erwarten könnten. Und was hat er dazu gesagt? Er sagte, das Event, was jetzt kommt, soll sich vor allem um die neuen Macs drehen. Dabei natürlich im Fokus sein das MacBook Pro mit M4, das, was wir ja jetzt auch schon ein paar Mal in der Gerüchteküche hatten, und der Mac Mini, der ja das neue Design haben soll, die halt eben dann beide scheinbar ja in voller Breite mit allen Varianten auf die M4-Schiene gehoben werden sollen. Und ja, interessanterweise gibt es noch einen Kandidaten, den wir so auf der Außenbahn bisher mitlaufen hatten, der jetzt auch kommen soll. Und zwar das iPad Mini soll noch anstehen. Finde ich jetzt ein kleines bisschen irritierend, dass das zusammen gemacht wird. Ne? Also MacBook Pro raushauen und dann gerade noch so das iPad Mini mit dazu. Ne? Denn die anderen Sachen sollen ja nicht kommen. Das hat er hier auch selber noch mal gesagt. Ne? Also das MacBook Air mit M4-Prozessor und die iPad Airs, die sollen ja später kommen. Das hatten wir, glaube ich, vorletzte Woche berichtet. Und ja, in dem Sinne scheint sich das da jetzt so ein bisschen was auseinandergepflückt zu haben. Ja, prinzipiell ist es natürlich löblich, dass sie das iPad Mini jetzt aktualisieren wollen, weil es ist ja jetzt dann doch schon ein kleines bisschen was in die Jahre gekommen, das sechste Generation. Ich glaube, ich habe das jetzt 3 Jahre, ne? Und seitdem ist es nicht aktualisiert worden. Und per se hat das ja auch irgendwie ein komisches, etwas langsames Display und auch tatsächlich für mich immer noch so ein bisschen was dieses Problem mit dem Scrollen, wenn man es in der Porträtorientierung hält. Das ist auch nicht weggegangen. Ich habe mich da nie dran gewöhnen können. Es ist immer ein bisschen konfus, wenn ich das benutze und im Porträtmodus dann hoch und runter scrolle. Das ist tatsächlich das einzige iPad, was irgendwie für mich jemals mal irgendwie so eine Displaymacke gehabt hat. Und wie gesagt, nicht dran gewöhnen können. Vor allen Dingen, wenn man dann parallel das 120 Hertz iPad Pro hat, was natürlich gar keine Probleme in dieser Richtung hat. Und wenn man dann auf das iPad mit den 60 Hertz zurückgeht und dann halt eben diese Refresh-Thematik dann da so ein bisschen ungünstig ist, das sieht man dann sofort. Und wenn ich das Ding aufmache, dann meistens, um irgendwie Webseiten zu lesen, Mastodon zu lesen oder Feeds zu lesen oder irgendwas so. Das heißt also, darauf lese ich eigentlich immer. So, und bei allem Lesen oder bei fast allem scrollt man halt eben.
Ja, klar.
Ja, also das, ich hoffe, dass sie das in der nächsten Generation wieder vernünftig machen. Ich hoffe, das haben sie gelernt. Ja. Naja, wollen wir mal schauen. Könnte ja sein, dass es in 14 Tagen spannend wird zu dem Thema. Ja, da sagte übrigens German noch, dass sich da das Release-Datum sogar noch ein bisschen weiter nach hinten verschiebt. Bisher hieß es ja, dass die Geräte Anfang 2025 kommen sollen und jetzt sagt er, das ist weiter ins erste Halbjahr 2025 geschoben worden. So, das könnte natürlich März und ein bisschen was später veröffentlichen bedeuten. Das könnte aber auch schon WWDC heißen. Boah, Wahnsinn, jetzt geht's schon wieder mit der WWDC los. Naja, noch nicht ganz, ne? Aber wenn wir, momentan sind wir natürlich noch in den großen Reigen des Herbstes, aber gedanklich ist das jetzt das erste Mal, wo ich mich dabei erwische, dass ich wieder WWDC sage. Ist immer wieder faszinierend, ne? Wie die Rhythmen das wieder aufbringen. Na gut, so, aber wie gesagt, MacBook Air und iPad Air weiter ins erste Halbjahr 2025 geschoben. Dann sagte er allerdings noch eine überraschende Geschichte, und zwar, das soll dieses Jahr noch passieren, aber scheinbar nicht zum Oktober-Event. Und zwar soll der iMac ein Update auf den M4-Prozessor bekommen. Der ist ja auch, was ist der? Ist der überhaupt mal aktualisiert worden seit dem M1?
Ja, auf den M2, ne?
Auf den M2, ja, ne? Stimmt, wo du es sagst. Ein Update hat er gekriegt, aber nicht viel. Ne? Seitdem hat er kein Update mehr gekriegt. Das wurde ja dann halt eben auch sehr laut kritisiert. Und ja, jetzt soll er wohl scheinbar ein Update kriegen und dann wohl dieses Jahr noch. Ja, aber German sagte Ende 2024, das klingt jetzt nicht danach, als würden sie es dann zum 1. November mit veröffentlichen, sondern das klingt dann nach später. Ja, da werden sie dann allerdings das Weihnachtsgeschäft nicht mehr so wirklich mitnehmen können mit. Bin ich mal gespannt, wann sie das dann raushauen, kurz vor Weihnachten, wenn es dann Ende des Jahres werden wird. Ne? Aber naja, gut. Ich nehme an, das haben sie auch anders geplant gehabt, als es jetzt läuft. Na gut, ja, so, und dann kommen noch ein paar vermisste Pappenheimer bei ihm jetzt hier in die Liste. Das wird sich allerdings noch ein bisschen ziehen. Und zwar Mac Studio und Mac Pro sind zumindest in der Gerüchteküche wieder aufgetaucht. Und zwar sagt German eben hier jetzt, dass die im zweiten Halbjahr 25 aktualisiert werden sollen. Also dann im Anschluss der MacBook Airs und iPad Air Aktualisierung. Und ja, gut, zweites Halbjahr ist natürlich dann da auch sehr weitläufig. Das könnte dann sein, dass das dann jetzt genau in einem Jahr aktualisiert wird. Könnte auch sein, dass sie es irgendwie früher machen. Ne? Das ist ja jetzt nur eine Richtung, die sie da anvisieren. Vielleicht kriegen sie es auch noch in den Sommer geschoben, wenn sie zweites Halbjahr sagen, wenn sie da wirklich früh mit sind. Wird allerdings dann spannend zu sehen sein, wie das jetzt weitergehen wird, ne? Wenn sie auf der einen Seite da jetzt die Mac Studio und Mac Pro so spät aktualisieren, dann müsste ja eigentlich der M5-Prozessor dann mittlerweile schon released sein, ne? Wenn man jetzt mal annimmt, dass dann auch zumindest dann in dem Herbst 25 dann da wieder eine iPad Pro Aktualisierung kommen wird, dann mit dem neuen M-Prozessor und dann ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie da irgendwie wieder so in dieses Chaos reinlaufen, dass die einen Sachen gerade mal so auf den M4 aktualisiert worden sind, während dann der M5 schon da ist.
Ja, gut, dann wäre der M4 Ultra ja wahrscheinlich der Kandidat.
Ja,
und oder, so schnell kriegen die den M5 Ultra ja nicht hin, oder?
Ja, das wäre halt eben die Frage. Oder haben sie die einfach für den M4 gar nicht eingeplant und machen gleich die M5-Varianten?
Wäre ja natürlich besser.
Ja, also das ist natürlich schwer zu erahnen vorher. Ne? In der letzten Zeit haben sie sich da nicht nachvollziehbar verhalten, was diese Release-Zyklen angeht, gerade von diesen Prozessor-Varianten. Deswegen müssen wir jetzt mal abwarten, wie sie jetzt weitermachen. Vielleicht bringen sie jetzt bei dem M4 auch nur Pro und Max und machen dann die Ultra-Version dann erst mit der M5-Version im Herbst, wenn dann die M5s kommen oder sowas. Ne? Könnte man sich auch irgendwie vorstellen. Wenn bis dahin dann die Strukturbreiten, also die Produktion von 3 Nanometer so eingelaufen ist, dass sie die vernünftig damit machen können. Beziehungsweise vielleicht ist das dann auch schon der Shrink auf 2 Nanometer. Aber da wurde ja eigentlich gesagt, dass das eher Richtung 2026 geht, dass sie auf 2 Nanometer gehen.
Ja.
Ne? Ja, bleibt spannend. Mal gucken, was sie da machen werden. Potenziell könnten sie natürlich auch dann den M5 Ultra in 3 Nanometer fertigen und dann den normalen M5 in 2 Nanometer. Dann ist der fast genauso schnell. Dann hätten wir wieder diese absurde Situation wie jetzt gerade. Ne? Ja, es ist schon konfus. Ne? Also das hat einfach logisch, ja, ne? nicht Hand und Fuß, was sie da machen. Sehr, sehr verwirrend. Naja, wir wollen hoffen, dass es besser wird. Na gut. Ja, so, dann hat German noch ein Startdatum gehabt, was natürlich schön zu hören ist. Und zwar Apple Intelligence hat ein Release-Datum bekommen, und zwar 28. Oktober. So, das würde jetzt natürlich auch wieder zu einem Oktober-Event am 21. oder 22. Hindeuten, denn so haben sie es ja in der Vergangenheit auch gemacht, dass sie dann eine Woche später das Betriebssystem dann veröffentlicht haben. Ne? Hatten sie ja mit iOS es letztlich auch gemacht und das scheint auch mehr oder weniger Standard zu werden jetzt hier an der Stelle. Und würde dann ja hier jetzt dazu passen. Das bedeutet also dann, dass am 28. dann iOS 18.1 und ja, macOS, ja, ist das nochmal? Heute habe ich Sequoia, ne? Ja, so, Sequoia 15.1 dann letzten Endes ansteht hier mit Apple Intelligence Support. Aber German wusste dann auch schon gleich die Freude wieder ein kleines bisschen zu dämpfen, denn er sagte, das wäre stark beschnitten. Da wäre bei weitem nicht alles drin in der Punkt 1. Das deutet ja weiterhin darauf hin, dass sie einfach nicht fertig geworden sind mit gar nichts, ne? Dass sie eigentlich noch gar nichts fertig hatten und dass sie jetzt so langsam fertig werden. So rum ist, glaube ich, richtig formuliert, ne? Und ja, jetzt in diesem Sinne sagte Görman, zwei Sachen würden in der 18.1 kommen, Push-Zusammenfassungen und Schreibtools, ne? Also die Sachen, die dann so im Editor angeboten werden zum Zusammenfassen, Umschreiben, diese Geschichten. Das hatten sie ja auch in den Terminen, wo sie es gezeigt haben, sehr ausführlich immer demonstriert. Diese zwei Sachen sollen kommen, und er wusste dann auch noch aufzuzählen, was nicht kommen wird, und zwar explizit aufgezählt hat er hier Genmojis, ne, diese von Apple Intelligence erzeugten Emojis, dann benutzerdefinierte Emojis, ja, den Unterschied habe ich jetzt auch wieder nicht mehr so richtig parat, und die ChatGPT-Integration in Siri, die soll auch erst in 18.2 kommen. Was ich irritierend finde, aber ja, gut. Ne? Whatever fertig ist. Tja.
Ja, Wahnsinn. Ein Monat nachdem das iPhone, das neue iPhone verkauft hat, ist die Software erst releasefähig.
Zwei Sachen.
Ja, ne? Ja, nur zwei Sachen, klar. Also, Mann, Craig, was ist da los?
Ja, das ist halt eben heiße Nadel gewesen. Ja,
die, die müssen halt wirklich alles ändern. Ne? Also die müssen ja alles anfassen.
Ja. Ja, und das, was die zur WWDC gezeigt haben, das ist alles mehr oder weniger Mockups gewesen. Das wette ich mit dir. Ne? Also das ist ein Wunder, dass sie da jetzt einen Teil fertig gekriegt haben. Sagen wir es mal so rum. Ja, ich weiß nicht, ob sie sich da was Gutes mitgetan haben, ne? Die Leute so an der Nase herumzuführen, was diese Features angeht. Aber lass mal schauen, wie sich das in den Verkaufszahlen widerspiegelt. Ne? Die Analysten haben ja alle schon gesagt, bremst eure Erwartungen, ne? Solange Apple Intelligence da nicht featuremäßig ordentlich ausgerollt ist, ist der Incentive, die iPhone 16 zu kaufen, nicht so groß, wie man das gerne hätte, wie Apple das gerne hätte. Und deswegen haben wir ja dann zum Beispiel auch gesagt, wir kaufen nichts aktuell.
Aber es ist trotzdem verwunderlich, wenn du bedenkst, vor einem Jahr hatte Apple doch eine interne Messe, wo es um die ganzen neuen AI-Features gab. Also da sind die doch richtig auf diesen Zug aufgesprungen. Also die hatten ja locker über ein Jahr Zeit, wenn nicht noch mehr.
Aber das ist doch wahnsinnig viel Arbeit. Ne?
Ja, natürlich, klar.
Ja, also alleine schon diese Infrastruktur im Hintergrund, die wird, ne, wundert mich, dass sie das überhaupt in einem Jahr da rausgestanzt bekommen haben. Wahrscheinlich haben sie da schon länger dran gearbeitet. Ne? Das haben sie dann jetzt gerade schnell rausgehauen. Ist dann aber natürlich auch die Frage, was hat das jetzt dann für eine Qualität und sowas. Ne? Und wie viel müssen sie dann noch dran tun, damit das überhaupt zuverlässig funktioniert und solche Sachen.
Ja, also dann lieber langsamer die Features raushauen, bis sie funktionieren. Also da bin ich auch.
Ja, genau. Tja, und wir erinnern uns dran, was Görman und so, bevor sie damals die Apple Intelligence Ankündigung gemacht hatten, gesagt hatten, da hieß es ja immer, das sei ein Zwei-Jahres-Plan. Ne? Das hätten sie eigentlich vielleicht auch öffentlich so sagen können. Ne? Ich glaube, sie hätten die Kunden zufriedener gestimmt damit, wenn sie da offen gesagt hätten, ne, hier arbeiten wir dran, hier ist ein Sneak Peek da dran, das wollen wir alles können und das werden wir jetzt sukzessive mit jedem Punkt Release, zwei Sachen, werden wir das jetzt ausrollen und dann können sie, ne, sich jedes Mal bei jedem Punkt Release auf die Schulter klopfen und sagen, da, guck mal, haben wir schon wieder was. Ne? So, und keiner würde sagen, habt ihr alles nicht released. Ne? Das sind sie selber schuld. Ne? Das hätten sie besser machen können. Ja, was willst du machen? Also,
ja,
es gab mal eine Zeit, da war Apple Marketing Spitze. Ne? Aber in der letzten Zeit neigen sie ja dazu, so das ein oder andere irgendwie trefflich zu vergeigen. Ob das jetzt irgendwie Fähigkeiten angeht oder ob da jemand weg ist, der da ein großes Loch hinterlassen hat oder was das Problem ist, wissen wir natürlich nicht.
Genau, aber da fehlen uns einfach die Informationen.
Ja, ne? Und wenn wir uns alleine jetzt dann so das vergangene Jahr mal Revue passieren lassen, ne, und dann über Apple Intelligence nachdenken und über die Vision Pro, ne, mit viel Bohai eingeführt und dann quasi Ladenhüter draus gemacht, ne, und das ist ja eben ja auch scheinbar dann eben getrieben gewesen von oben, dass das released werden sollte. Und Apple Intelligence ist ja dann wohl auch von oben getrieben gewesen, dass sie das jetzt so angekündigt haben. Ne?
Ja, ja, ich meine, da, gut, irgendwann müssen sie es releasen, aber nicht zu dem Preis in der Qualität. Also dafür war zu wenig fertig. Und also dass das jetzt kein Verkaufsschlager wird bei 5.000 Euro oder 5.000 Dollar, das muss auch bei Apple jedem klar gewesen sein.
Ja, genau, aber irgendwie haben sie das, also ist ihnen das klar gewesen? Das ist halt eben die große Frage, ne? Weil vielleicht haben sie auch
wenn du die anderen Brillen siehst, da bist du bei maximal 500, 600 Euro. Die ganz, ganz teuren liegen bei etwas über 1.000. Das haben die, also klar, dass die da nicht auf die 349 Euro runtergehen, aber da, der Preispunkt war halt wirklich jenseits. Also das war
ja klar,
nicht von dieser Welt.
Definitiv. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass da irgendeiner von den SVPs oder vielleicht auch Tim selber einfach so gutgläubig gewesen ist, dass das gut gehen wird, dass sie das halt eben so blind rausgehauen haben, wie sie es gemacht haben. Ne? Komplett klar gewesen wäre innerhalb der Company. Es gab ja Leute, die das gesagt haben. Ne? Haben ja in der Gerüchteküche wurde das ja auch viel berichtet, dass da diese Grabenkämpfe passierten und viele gesagt haben, die ist noch nicht releasefähig und die werden natürlich jetzt schon seit längerer Zeit mit den Told You So Gesichtern rumlaufen und glücklich sein. Ne? Aber irgendjemand hat ja dann gesagt, wir hauen das jetzt so raus für den Preis. Anstatt irgendwie zu sagen, hey, lass mal doch irgendwie ein Developer Toolkit machen und sagen, hey, wir arbeiten da noch dran. Hier, das ist quasi eine Beta. Könnt ihr euch jetzt im Laden irgendwie demonstrieren lassen und wir kaufen das dann später, wenn wir es ein bisschen günstiger gemacht bekommen haben oder sowas. Hätte man auch machen können. Dann wäre man in dem Zug drin gewesen, hätte die Entwickler vernünftig mit ins Boot geholt, was sie eben ja nicht ordentlich gemacht haben. Und dann hätten sie da einen ganz anderen Ansatz gehabt. Aber ja, nee, stattdessen.
Ja, aber das machen sie ja nie. Also sie hauen ja haben ja in der Vergangenheit auch kein MVP rausgehauen und dann immer sukzessiv die Sachen weitergemacht. Die haben ja immer fertige Produkte rausgebracht.
Ja,
und
klar.
Und die Vision Pro ist ja schon sehr, sehr, sehr weit. Die Software, da ist nochmal eine andere Nummer, aber die Hardware an sich, die war ja, also die ist ja im Grunde genommen erstmal fertig. Man kann es vielleicht noch kleiner und leichter machen, ja. Aber ansonsten hat das ja einwandfrei funktioniert. Die Frage ist halt, haben die den Preis so hoch gesetzt, weil eventuell die Kapazitäten gar nicht vorhanden waren? Also, dass die, sagen wir mal, wenn da 10 Millionen Leute bestellt hätten, hätten die ja gar nicht bedienen können, diese Nachfrage. Das wäre doch eine Möglichkeit, die ich sehe, aber ansonsten ist der Preis für mich nicht erklärbar, auch nicht, warum die Manager da die Sachen so durchgewunken haben. Also ist mir nicht klar.
Ja. Also was die Verfügbarkeit von Teilen angeht, das ist natürlich dann immer so, wenn du solche hochpreisigen Sachen kaufst, jetzt gerade wie diese super speziellen Displays von Sony, wo wir ja zigmal schon drüber gesprochen haben, dass die halt eben nicht bereit sind, mehr davon zu produzieren. Das ist natürlich ganz klar ein limitierender Faktor, wenn das nicht der wesentliche limitierende Faktor ist. Jetzt aktuell wird es natürlich gar keine Rolle spielen, weil sie werden, also ich habe keine Zahlen mehr gesehen, aber sie werden davon ja wahrscheinlich ne, nur noch Spurenelemente an Verkäufen haben, regelmäßig jetzt, wo der Hype durch ist. Und in dem Sinne ist es dann auch egal. Wenn das jetzt aber erfolgreich gewesen wäre, dann hätten sie wahrscheinlich Lieferprobleme gehabt und hätten das auch so schnell nicht lösen können, weil eben ja Sony nicht liefern wollte mehr. Ne?
Aber ja, das wird wahrscheinlich der Flaschenhals sein.
Ja, letzten Endes gab es aber garantiert irgendeine Entscheidung auf SVP-Ebene oder bei Tim selbst, die letzten Endes dahin führte, dass sie das so released haben, wie sie es jetzt released haben. Und mit halt eben sehr unfertiger Software, ne? Wohlgemerkt noch nicht mal den Homescreen konnte man umsortieren. Und das ist ja wirklich blutige Kante gewesen, aber so im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann halt eben die Entwickler nicht mit abgeholt. Ne? diese Termine, die man da machen konnte in was waren es, ne, 7 Städten oder sowas, gut und schön, aber da hast du halt eben die Entwickler wie du und mich, hast du damit nicht abgeholt, ne? Geschweige denn, dass du, um vernünftig arbeiten zu können, eben halt eben ein Testgerät vor Ort brauchst, was einfach komplett ignoriert worden ist von Apple an der Stelle. Ne? Sie hätten da so schön ein rotierendes Leihsystem oder sowas machen können. Aber auch da, ne, man hat den Eindruck, als hätte bei Apple irgendjemand gesagt, ja, ist zwar ein bisschen teuer, aber Augen zu und durch. Ne? Wird schon gut gehen. Ist aber nicht gut gegangen. Ne? Und alle haben es von vornherein gewusst, nur Apple scheinbar irgendwie nicht. Oder derjenige, der es entschieden hat. Wer auch immer es war. So, also, wie kamen wir jetzt da drauf? Also, prinzipiell gibt es manchmal so ein paar Entscheidungen, die unglücklich zu sein scheinen, und die, ja, im vergangenen Jahr haben sie sich da jetzt nicht viele Freunde mitgemacht. Ne? Sei es die Vision Pro, sei es Apple Intelligence und die Unfertigkeit. Man hat, ne, in steigendem Maße die Befürchtung, dass im Softwarebereich da irgendwo mal was knallen muss. Also ich weiß nicht, ob das so richtig formuliert ist, ne? Vielleicht ist die Software in diesem Fall halt eben einfach langsamer aus irgendwelchen Gründen, die uns von außen nicht offensichtlich ist jetzt in dem Moment, ne? Aber Software ist kompliziert und du brauchst viele Leute, die Software machen, und wenn du entsprechend Fluktuation hast, ich weiß nicht, wie das gerade bei Apple aussieht, aber kannst du halt eben da auch schnell in Ressourcenprobleme reinlaufen. Und wir sehen das bei Apple ja sukzessive immer wieder, dass, ne, quasi gar keine Bugfixes gemacht werden und der Fokus einzig und allein auf neue Feature liegt. Und das muss natürlich irgendwann knallen, weil irgendwann überholen dich die Bugs. Ne? Das ist in jedem Produkt so, wo ich dran gearbeitet habe oder so, da kann man die technischen Schulden, die die Entwickler beschreien, auch so lange noch ignorieren, wie man möchte. Irgendwann holen sie einen ein und dann sind sie brutal. Ne? Das ist tatsächlich einfach so eine Erkenntnis, ne? Wenn sich da über Jahre Dinge angestaut haben, dann kannst du entweder nur wegschmeißen und neu entwickeln, was viel Zeit kostet, oder dann halt eben sagen, so, jetzt musst du aber dann erstmal ein halbes Jahr technische Schulden fixen.
Wie ein halbes Jahr?
Ja, nee, jetzt geht gar nichts mehr. Ja, wir können dich nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Ja, so ein Scheiß. Ne? Ja, wie kann denn das passieren? Ja, wir haben das ja seit 3 Jahren gesagt, ja, nicht zugehört. Ne? So, und ich befürchte, dass das bei Apple genau dasselbe Thema ist. Ne? Es wird einfach immer nur ignoriert, die ganzen Tickets für die technischen Schulden, die liegen da, und von oben wird da halt eben gesagt, Features, Features, Features. Ne? Ist ja auch nicht mehr so, dass man mal zwischendrin mal nochmal irgendwie eine Runde macht. Ne? Was hatten wir letztlich? Hatte Craig ja vollen Stolzes eine Woche Bugfixing oder sowas verkündet gehabt. Ne? Das war letztes Jahr im Herbst oder so. Und total unvorstellbar kurz. Ne? Das ist einfach in der Softwarewelt ist eine Woche gar nichts. Ne? Und letzten Endes, irgendwas muss da passieren. Wird auch bestimmt irgendwann passieren, wahrscheinlich, wenn es personelle Umstellungen gibt. Und dann im Nachhinein werden wir wissen, aha, derjenige ist es wohl gewesen.
Ja.
Ja. Naja, wir werden es beobachten und hoffen, dass sie sich da irgendwie ein bisschen was intern mal fangen. Aber aktuell sieht es ja leider nicht so aus. Ne? Es ist halt eben einfach so, wie es ist. Hardware Engineering brummt wie ein geöltes Motörchen und Software hat die ganze Zeit genau diese Probleme. Ja. Ja, gute Frage. Um es aber noch gerade dazu zu sagen, ne, also ich habe noch kein einziges Wort der Kritik Craig Federighi gegenüber zum Beispiel gehört. Man könnte ja jetzt schnell auf die Idee kommen, das müsste Craig schuld sein. Ne? Aber tatsächlich auch so in der Gerüchteküche oder auch so, was so ehemalige Entwickler oder sowas irgendwie schreiben. Ich habe noch nie was Böses über Craig gelesen. Nirgendwo. Mhm. Ne? Also so Personen wie Phil Schiller oder so, da hat man das immer wieder mal gehört. Ne? Auf der einen Seite sehr geliebt, auf der anderen Seite auch sehr gehasst. So wie Steve damals auch. Ne? Und das kann man natürlich gut oder schlecht finden, aber das sagt dann meistens auch irgendwas. Ne? So, und ja, Craig scheint dann irgendwie per se eigentlich, zumindest dem nach, was wir wissen, ja, ne, nicht klar irgendwie ein Problem zu sein. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, wer ist das Problem, wenn es um Software geht? Ne? Ja, oder ist das diese SVP-Gruppe, die solche Entscheidungen trifft und die das die ganze Zeit immer so unwichtig hinstellt, dass Craig da nichts machen kann. Ne?
Ja gut, wenn die anderen das so hinstellen, dann müsste zumindest Craig da denen sagen, okay, so läuft das nicht.
Ja, aber
das kriegen wir irgendwann nicht mehr hin.
Du kannst dir das ja vorstellen. Ne? Die machen das jetzt seit 20 Jahren plus in dieser Runde von den SVPs. Ne? Da hat sich ja, außer John Turnus, ist ja da bisher niemand rein oder rausgegangen. Und im Prinzip, ich weiß nicht, vielleicht sind die da auch einfach so eingejaht, dass keiner mehr irgendwie...
Doch, der Scott Forstall, der ist doch damals... Nach diesem Apple Maps Drama ist der doch gegangen.
Ja, genau. Das ist der einzige, wo sich mal eine Änderung ergeben hat. Außer eben jetzt John Turnus, wie gesagt, der ist ja dann aufgenommen worden in diese Riege. Aber soweit ich weiß, ansonsten, ich habe da jetzt keine ausdrücklichen Sachen zu gehört. Nur ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob Phil Schiller da immer noch mit in dieser Runde sitzt. Der ist ja offiziell nicht mehr diesen SVP-Posten am Bekleiden. Aber wie gesagt, im Prinzip hat sich da nicht viel geändert und man könnte so die Befürchtung aufstellen, dass sich das einfach so in so eingetretene Pfade ohne so eine Person wie Steve, die dann immer wieder gerne und mit Freude Nein gesagt hat, ne? Das darf man nicht vergessen, vielleicht fehlt einfach so eine Person da jetzt und deswegen wird jetzt immer Ja gesagt, genau das, was sie damals immer so herausgestellt hatten. Keine Ahnung, ne? Wie gesagt, wir orakeln ja nur, aber irgendwas muss es ja sein, wo scheinbar immer Ja gesagt wird in diesem Bereich.
Ja, die Softwarequalität ist ja schon seit Jahren, geht hier immer mehr runter und also das ist ja ein systemisches Problem.
Genau, und das ist genau das, was ich meine, ne? Also das muss eben irgendwas Systemisches sein. Und das kann nicht einfach nur irgendwie zwei Engineering Manager sein, die da irgendwie ein bisschen unkoordiniert sind oder so. Das muss schon weiter oben in der Hierarchie der Firma zu finden sein. Ansonsten ja, müsste das irgendwie besser funktionieren. Naja, gut. Aber man kann so lange hin und her reden, solange wir keine Details wissen. Alles nur Spekulation. Na gut, so, also nochmal zurück zu Apple Intelligence, also 28. Oktober sollen die Punkt 1 Releases kommen mit Push-Zusammenfassungen und Schreibtools. Das hat natürlich noch nichts mit Europa zu tun, nehme ich an, ne? Hatten sie jetzt zumindest nichts zu gesagt und sie hatten ja angekündigt, dass wir erst nächstes Jahr dran sein sollen, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir da noch draußen sind aktuell. Muss man dann mal gucken, aber ich nehme an, dass das unverändert ist. Und werden wir dann schauen, was da die englischsprachigen Kollegen drüber zu berichten haben. Ja, und mit 18.2, da wird natürlich dann wahrscheinlich relativ zeitnah dann auch die Beta losgehen, kommen dann scheinbar ja dann die grafischen Sachen wie Genmoji und Co. Ja, aber um das gerade nochmal zu betonen, was ich ja sehr irritierend finde, das ist, dass ChatGPT nicht am Anfang drin ist. Ich hatte ja gedacht, ChatGPT ist irgendwie so eine Art Backup-Mechanismus für die, ne? Also was man benutzen kann, wenn sonst noch nichts geht. Und Siri wollten sie ja iterativ aufbauen, deswegen soll das ja eben am Anfang nicht viel können. Und das würde ja dann bedeuten, dass sie jetzt erstmal, wenn dann die Siri da schon zum Teil ausrollen, dass die wahrscheinlich nicht viel können wird. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Was soll die dann letzten Endes jetzt wirklich können? Hat keiner mal so richtig festgelegt.
Ja, die Frage ist das schon die neue Siri oder ist das wirklich nur eine Integration von dem ChatGPT-App oder API?
Das ist eine gute Frage. Das hat German jetzt hier gar nicht aufgefangen. argumentativ. Das heißt also, er hat weder für 18.1 noch für 18.2 jetzt von der eigentlichen neuen Siri gesprochen. Aber da ja die ChatGPT-Integration in die neue Siri ist, ne? Also das haben sie ja so gezeigt, dass das da in dem neuen Interface drin war, gehe ich mal davon aus, dass es dann mit der 18.2 auf jeden Fall kommen wird. Ob jetzt allerdings die neue Siri dann eben in 18.1 drin ist, das wissen wir jetzt gerade nicht. Ne? Nein, gut. Naja, wir werden es aus der Ferne beobachten und dann mal schauen, was sie da alle drüber zu sagen haben. Ehrlich gesagt, ich habe meine Hoffnungen, ja, jetzt erstens sowieso durch den EU-Bann, aber auch im Allgemeinen jetzt einfach niedrig gesteckt, und ich würde das an eurer Seite auch machen, damit ihr nicht enttäuscht werdet, was, ja, was da jetzt kommen mag. Na gut. Ja, so, und dann hat Mark Gurman noch ein Thema gehabt, und zwar Smart Ring. Ich glaube, da haben wir auch lange nicht mehr drüber gesprochen. Da hat es ja in der letzten Zeit bei Apple viele, viele Patente gegeben. Wir führen ja jetzt hier oder diskutieren nicht immer jedes einzelne Patent, aber es gab irgendwie bestimmt 2 Dutzend Patente in den vergangenen 2 Jahren oder sowas, ne, die zum Thema Smart Ring bei Apple gewesen sind. Und in dem Sinne wurde ja in der Gerüchteküche immer wieder mal so unter der Hand gesagt, Apple plane da ein Produkt zu machen draus. Ne? Also einen Ring, den man an den Finger zieht, der halt eben dann in irgendeiner Art und Weise mit Sensorik ausgestattet ist und dann letzten Endes irgendwelche ergänzenden Dinge macht. So, und man hat sich ja schon immer die Frage so ein bisschen was gestellt, kollidiert das nicht vom Konzept her irgendwie mit der Apple Watch? Ne? Weil gerade wenn man jetzt so auf seine virtuelle Hand guckt, ne, hat die Apple Watch da und den Ring ein paar Zentimeter weiter. Ich glaube nicht, dass der Ring da an dem Finger jetzt irgendwie wesentliche Dinge sensorisch erfassen könnte, die die Apple Watch ein paar Zentimeter weiter hinten nicht erfassen könnte. Ne? Keine Ahnung, ne? Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber ne? Prinzipiell wird da wahrscheinlich jetzt nicht viel anderes zu machen sein. Und ja, in dem Zuge haben sie da scheinbar jetzt lange dran gearbeitet, aber das wohl doch jetzt abgekündigt, wie Kerman eben hier berichtete. Er sagte nämlich, die Arbeit an einem möglichen Smart Ring wäre eingestellt worden. Dieses Jahr wäre das Jahr der Einstellungen, sagte er dann nochmal. Wir erinnern uns, Apple Car ist ja auch eingestellt worden. Und ja, in diesem Sinne, Smart Ring hat es jetzt als nächsten getroffen. Also das muss man jetzt nicht als so ein Riesenthema betrachten. Ne? Der Research, der da gemacht worden ist, der ist ja jetzt nicht verloren. Der wird dann bestimmt in die Apple Watch einfließen, nehme ich mal an. Denn, und das sagte auch Gurman jetzt hier nochmal ausdrücklich, es habe wohl intern geheißen, dass das die Apple Watch ja vom Themenbereich her tangieren würde und diese Kannibalisation, Gurman nannte das jetzt so, ich weiß nicht, ob das aus Apple so rauskam, die wollten sie sich da wohl nicht geben. So. Ob das jetzt ja wirklich dann die interne Meinung ist oder ob das Gurmans Meinung ist, das ist manchmal so ein bisschen schwer rauszulesen. Ne? Aber ja, prinzipiell haben sie das Ding jetzt eingestellt, machen also wohl scheinbar keinen Ring mehr, und die Apple Watch ist und bleibt dann da das Datenerfassungsgerät, und ja, die läuft ja auch gut damit. Ne? Prinzipiell, Apple Watch hat ja stetige Verkaufszahlen, ne? Boomt zwar auch nicht mehr, aber hat sich so auf einem guten Plateau eingeigelt, und ne, als ich jetzt letztlich ja im Apple Store gewesen bin, hatte ich das ja auch nochmal erzählt. Also man sieht tatsächlich viele Leute, ne, die scheinbar dann da irgendwie einen Beratungstermin bei dem ja, bei den Beratern haben und dann, die dann quasi vom iPhone zu der Apple Watch gegangen sind, um dann dann gleich noch eine Uhr hinterher auszusuchen. Ne? Also die Leute scheinen dann wirklich Termine zu machen. Wir haben da ja wohl scheinbar noch nichts. Also die Leute, die hörten sich für mich nicht so an, als wären die irgendwie Wiederholungskunden. Ja, Und ja, die sind dann mit einem iPhone und einer Apple Watch rausgegangen. Und ich glaube, das ist auch genau das, was Apple da gerne hat. Ja, ist aber natürlich auch so eine Sache. Ne? Die Apple Watch, die hat ja wirklich Vorteile, die ja, ne, relativ offensichtlich sind. Ne? Den Sicherheitsaspekt alleine schon, ne? Gerade wenn man jetzt die Mobilfunkversion hat, um dann da als Backup auch nochmal, falls man irgendwie einen Unfall hatte oder irgendwas, dann da fast jederzeit irgendwie da den Notruf rauswählen zu können, ne, ist für uns innerhalb der Familie ja jetzt Argument genug gewesen, dass irgendwie für jeden überlegt worden ist, da jetzt nicht, ob jetzt nicht so eine mobilfunkfähige Apple Watch gekauft wird. Ne? Ja, und meine Frau hat da auch eine gekriegt, die ist da glücklich mit dem Gedanken, dass sie die zur Not benutzen kann und ich auch. Ne? Ja, und für Töchterchen wird auch schon überlegt, mal gucken, ob sie jetzt langsam auch in der Lage ist, Uhren anzuziehen. Bisher hat sie es noch nicht. Wir haben ja dann mal so eine kleine Kinderuhr ans Handgelenk gemacht und dann, nee. Das ist nervig. Und dann hat sie es wieder ausgezogen und nie wieder angeschaut. Ja, gut. Naja, aber mal gucken. Vielleicht, die Apple Watch ist dann eher noch so das Erste, was man ihr dann vielleicht geben kann. Mal gucken, wie sie das. Ja, mal schauen, ob das hier in der Familie grünes Licht bekommt. Na gut, ja, aber so, und das ist nur das eine Thema ne, mit der Sicherheit, mit dem Sicherheitsaspekt. Es gibt ja noch eine ganze Menge andere Daten, die Apple Watch erfasst und auch eben die Warnungen, die erzeugt werden, seien es Herzrhythmusstörungen oder ne, irgendwie hohen Puls bei Fieber und solche Sachen, wo ich ja auch das ein oder andere Mal schon mal eine Warnung gekriegt habe, wenn ich dann irgendwie so in so eine Grippe mich reingesteigert habe und solche Geschichten. Und das ja, ist ja jetzt zwar nicht Brot nötig, ne? Aber bei solchen Sachen ist es natürlich auch nicht falsch, wenn man da sowas am Handgelenk hat, was dann mal tappt und sagt, hey, ist alles in Ordnung mit dir? Ne? Und ja, geschweige denn, dass man auch tatsächlich ja so ein bisschen was drauf guckt. Ne? Meine Frau und ich, wir sind hier schön eifrig immer unsere Schritte am Scheren und am Vergleichen und das macht dann auch schon so ein bisschen was natürlich immer Spaß. Zu gucken, dass man irgendwie noch eine Runde geht, um dann noch über die Punkte, Schrittzahl zu kommen und so. Ja, also ne, für mich ist die Apple Watch einfach irgendwie fest etabliertes Ding im Alltag. Ich nehme an, für dich auch, ne?
Ja, also ich ziehe sehr viel für Fitness an, also wenn ich unterwegs bin, halt auch Schrittzähler. Mhm. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe ja die Series 4 ist mir ja leider kaputt gegangen. Im Moment habe ich jetzt eine Ersatzuhr da. Aber wusste jetzt nicht, okay, was für eine holst du dir im zweiten Schritt. Ja, eine Zeit lang habe ich auch so überlegt, okay, holst du dir überhaupt noch mal eine? Mhm. Aber grundsätzlich finde ich die Watch schon super. Also wie gesagt, im Moment habe ich mir jetzt eine ausgeliehen. Die nutze ich auch, wenn ich Sport mache. Das ist aber die ganz kleine und ist, glaube ich, Series 6 oder so. Aber dann halt die kleine. Also absolut in Ordnung. Macht alles, was sie soll. Mhm. Zeichnet die Daten auf und ja. So. Wie gesagt, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Also mit der Watch war ich immer zufrieden.
Ja, genau. Richtig. Na gut. Ja, also Smart Ring eingestellt, Fokus bleibt auf Apple Watch. Ist auch zu erwarten gewesen, würde ich sagen. Ne? Na gut. So, dann haben wir die Gerüchteküche abgehakt für diese Woche und haben noch eine kleine Runde Updates. Und ja, da gab es einmal eine Developer-Beta für die Punkt 1. Beta 6 ist da gerade eben rausgefallen von iOS und macOS. Und die WatchOS und tvOS-Betas, da haben sie jetzt gerade eben die Beta 4 re-released. Die hatten sie letzte Woche released, allerdings dann für die zumindest für die Watch zurückgezogen. Da gab es wohl irgendwie ein Freeze-Problem, wurde berichtet, das irgendwie dann wiederholt Neustarts notwendig gemacht hat. Da gab es irgendwie wohl ein Problem in der Mitteilungs-App. Wenn man die abgeschaltet hat, dann haben sich die Probleme wohl gelöst. Aber das ist natürlich keine gute Idee, die einfach abzuschalten. Und ja, in dem Sinne, also jetzt gerade eben ist ein neuer Bild gekommen, da scheinen sie also jetzt die Probleme behoben zu haben. Ja, muss man an der Stelle dann nochmal betonen, ne, das sind Betas und bleiben Betas. Nicht vergessen, Betas gehen kaputt. Ne? Also das passiert halt eben, weil es Work in Progress ist. Und da muss man immer mit rechnen. Aber sie haben ja sehr schnell reagiert jetzt. Wenn man Pech hat, kann man nämlich da auch schon mal 14 Tage drauf warten, wenn sie da irgendwas kaputt gemacht haben, ganz am Anfang. Ne? Ja, und da man jetzt schon in dem wöchentlichen Release-Zyklus ist, haben sie es ja da ein bisschen besser. Wobei ja Apple Watch und tvOS gar nicht wöchentlich released worden sind. Sie haben ja zwei Updates ausgelassen, deswegen nur Beta 4 statt Beta 6 bei den beiden. Ist gerade aktuell ein bisschen konfus, aber da wurde vermutet, dass das damit zu tun haben könnte, dass sie halt eben für die Betriebssysteme, die Apple Intelligence drin haben, halt eben mehr Releases gemacht haben, weil sich bei den anderen nichts wesentlich geändert hat in der Zeit da. Ne? Tja, gut. Nichtsdestotrotz haben sie ein Problem eingebaut. Ja, passiert halt eben. Ne? Na gut. So, in diesem Sinne, das sollte behoben sein. Also falls ihr da irgendwie Probleme hattet, jetzt bitte dann den neuen Bild drüber installieren. Und ansonsten Beta 6 für die Beta-Nutzer. Dann haben wir Punkt-Releases bekommen letzte Woche. Das heißt iOS 18.0.1, nicht 18.1, ne, sondern 0.1, ein kleines Bugfix-Release. iPadOS 18.01, WatchOS 11.01, VisionOS 2.01 und macOS Sequoia 15.01. Und namentlich genannt wurde hier die Behebung eines Problems mit verschiedenen iPhones und oder iPads, welches irgendwie mit iOS 18.0 aufgetreten war, wo dann selten wohl dem Hörensagen nach ab und an mal Touchscreen-Probleme aufgetreten sind. Ich habe da gar nicht mal so richtig Details zu mitbekommen, weil so richtig breit rumgetragen worden war das Thema nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es jetzt behoben. Und allgemein sollen noch ein paar andere Sicherheitsprobleme behoben worden sein. In dem Sinne also mal wieder ein Update, was am besten schnellstmöglich installiert werden sollte. Bei diesen kleinen Punkt 0.1 Releases da sollte man immer eher nicht lange drauf warten, ne, sondern einfach installieren und glücklich sein. Neue Features gibt es dann da ja sowieso nicht. Und Sachen kaputt machen sie eigentlich nur sehr selten in solchen Releases. Passiert natürlich auch schon mal, aber selten. Na gut, ja, also da bitte die Updates installieren und damit sind wir dann durch für diese Woche. Genau, das waren alle Updates und dann sind wir durch. Ja, wie gesagt, momentan kleines bisschen was entspannte Nachrichtenlage, aber das alles Wesentliche haben wir jetzt gehabt. Im Prinzip können wir ja schon anfangen, so zu machen. Vielleicht kommt ja irgendwas, was wir kaufen wollen jetzt im nächsten Event. Es geht schon wieder los. Ach ja, ich freue mich ja dann auch irgendwie immer trotzdem noch so ein bisschen was auf jedes Event.
Ja.
Ja, die Spannung steigt. Und in diesem Sinne sind wir dann mal gespannt, ob wir nächste Woche dann schon von der Einladung und den letzten Gerüchten zum Oktober-Event berichten können.
Ja, vielleicht kriegen wir wieder eine Halloween-Einladung.
Ja, es ist
wie letztes Jahr.
Ja. Wahrscheinlich vom Timing her wäre das was zu knapp. Ja, aber vielleicht machen sie ein Halloween-Thema. Das könnte natürlich gut sein.
Oder auch wir nicht, freuen uns auf jeden Fall. Gibt es dann wieder neue Produkte, das ist immer wieder schön.
Ja, genau. Neues Spielzeug. Immer schön, immer schön. Sehr gut. Okay. Ja, dann machen wir Feierabend für heute. Ja, schreibt uns gerne eine E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Ja, schaut gerne bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei. Ja, die Subscription-Zahlen sind richtig schön hochgegangen in den letzten Wochen. Vielen herzlichen Dank für jeden, der da Subscribe gedrückt hat. Ja, wer es noch nicht gemacht hat, ja, gute Gelegenheit. Ja, Dankeschön. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir da über die 100 kommen. Ja, wir sind knapp davor. Und was übrigens ein enormer Meilenstein ist, ne? Wir sind ja irgendwie die ersten 2 Jahre noch nicht mal über 20 gekommen und jetzt ist es innerhalb von kürzester Zeit irgendwie signifikant hochgegangen. Wir sind ja glücklich über jeden Subscriber und wenn ihr Lust habt, geht mal auf YouTube rüber, subscribt mal den Channel. Wir versuchen auch in der nächsten Zeit jetzt, zumindest wenn nicht irgendwelche Probleme auftreten, hier so eine Videovariante zu machen, wie wir das letztlich schon mal angekündigt hatten. Kann mal passieren, dass es mal nicht funktioniert, aber in allgemein versuchen wir die jetzt mit zu veröffentlichen, dann immer am Veröffentlichungstermin. Und die Audiofolge wird natürlich weiter existieren und da könnt ihr euch natürlich auch gerne drin vergnügen, auch gerne in der Apple Podcasts App folgen. Und jetzt bin ich aber aus meinem Sprüchlein rausgekommen. Also gerne auch einen Kommentar auf YouTube schreiben. Ansonsten uns gerne so schreiben, subscriben und natürlich gerne nächste Woche wieder reinhören. Da würden wir uns am meisten freuen. Und in diesem Sinne sagen wir also auf Wiederhören, auf Wiedersehen und bis nächste Woche dann. Tschüss.
Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Danke, tschüss.